Kreisab Episode 5. Herzlich willkommen zu Sportradio 360 und Handball. Wir wollen natürlich im letzten Podcast in diesem Jahr zurückblicken auf den aktuellen Bundesligaspieltag, aber auch auf das, was im Handballjahr 2013 sonst so los gewesen ist. Und das machen wir mit unserem Dauergast von Handballwort, Christian Stein. Hallo Christian, grüß dich.
Ja, hallo Sascha.
Ja, in unseren Viktor Schilagi Außenstudios ist die Stimmung tendenziell auf dem Nullpunkt seit dem zweiten Weihnachtstag, denn der Bergische HC hat gegen den VfL Gummersbach ziemlich, ja, ich hätte jetzt beinahe gesagt, den Hintern versohlt gekriegt. 27:34 haben die Solinger da verloren. Wir hatten letzte Woche ganz kurz gesprochen über eine mögliche Abwärtsspirale. Muss man jetzt als BHC-Fan befürchten, dass der Abstiegskampf nochmal viel, viel härter wird, als er das eigentlich werden müsste?
Also die Punkteausbeute mit 15 Zählern ist ja schon mal nicht schlecht für die Hinrunde. Ist aber auch klar, dass natürlich noch einige Zähler fehlen. Zumal ja auch in den letzten Wochen dann Teams wie Eisenach gegen Berlin zum Beispiel unerwartet gepunktet hat. Das heißt, man sollte sich nicht darauf verlassen, dass 15 Punkte jetzt schon reichen.
Das würde mich überraschen, wenn 15 Punkte reichen. Aber ich glaube, wir hatten das ja auch vor einer Woche schon gesagt, dass 20 Punkte wahrscheinlich dann doch reichen werden. Wie schwer wiegt denn jetzt so eine Verletzung wie die von Alexander Oelze, der mit einer Thrombose, ist ja eher eine ungewöhnliche Geschichte, 3 Monate ausfällt? Ist das eine entscheidende Schwächung für die Mannschaft?
Na gut, 3 Monate ist das eine. Davon ist aber 1 Monat Pause. Das ist natürlich für den Bergischen HC schon mal ein bisschen Balsam, dass es letztendlich nur 2 Monate faktisch sind. Klar, also gerade Viktor Schilagi braucht natürlich immer auch mal jemanden, der ihn entlasten kann. Und Alexander Oelze ist dann natürlich ein wichtiger Posten beim BHC, wenn es darum geht.
Jetzt hat beim Gegner Christoph Schindler eine überragende Leistung gebracht, 9 Treffer. Der hat da das Spiel komplett an sich gerissen. Hast du eine Erklärung dafür, warum der nie mal den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat? Denn wenn wir das beispielsweise mal mit einem Spieler wie Sven-Sören Kristoffersen vergleichen, ja, was kann denn der Schindler nicht, was der Kristoffersen kann?
Ja, also was hat er, was Kristoffersen nicht hat? Da kann man natürlich grundsätzlich drüber nachdenken. Fakt ist vielleicht, dass er zu dem Zeitpunkt, als die Plätze in der Nationalmannschaft entsprechend verteilt wurden, vielleicht gerade bei einem Verein war, wo er halt entsprechend keine Chance hatte, mit Dormagen, vielleicht auch seine zahlreichen Verletzungen, die er dann zu dem Zeitpunkt hatte, als er schon in Gummersbach letztendlich war. Das mag dann immer mal so oder so für den einen oder anderen sprechen. Schindler ist ja, gehört ja auch zu den Spielern, die wir schon letzte Woche thematisiert hatten, von den jungen deutschen Spielern mit THW-Vergangenheit. Ja, also er ist mit Sicherheit einer der Spieler, die sehr viel mitbringen und aber gerade natürlich in Sachen Verletzungen sehr, sehr große Probleme in den vergangenen Jahren hatte.
Das ist ja in Gummersbach mehr so ein Dauerthema, ne, mit den Verletzungen. Man hat immer so den Eindruck, dass die am Saisonanfang ganz, ganz schwer aus den Pötten kommen und dann, ja, durchzustarten will ich nicht sagen, aber eine Konstanz erreichen, die es dann auch möglich macht, solche Spiele wie gegen den BRC relativ locker zu gewinnen. Da muss man nicht mehr damit rechnen, dass die noch wirklich unten reinrutschen. Die wirken jetzt dann durchaus gefestigter in den letzten Wochen.
Ja, also es macht zumindest den Eindruck. Sicher ist es beim VfL immer auch so, wenn wir vom schweren Start sprechen, dass sie natürlich in den vergangenen Jahren alleine durch die finanziellen Probleme immer ihre wichtigsten Spieler zum Saisonende abgegeben haben. Und neue Spieler brauchen dann eben auch eine gewisse Zeit, um erstmal reinzufinden. Die Mannschaft musste sich jedes Jahr in der Hierarchie neu aufstellen. Das mag so die Erklärung letztendlich sein, weswegen es beim VfL dann zum Saisonbeginn mal vielleicht immer ein bisschen schlechter läuft und das Ganze halt ein bisschen Zeit braucht.
Eine Mannschaft, die da ein bisschen ähnlich aufgestellt ist, nämlich mit, ja, ich sag mal, finanziellen Engpässen, aber weil sie halt sehr, sehr solide planen, ist Baling. Baling hat jetzt letzte Woche Rolf Brack entlassen, der eigentlich zum Saisonende sowieso hätte gehen sollen. Und Markus Gaugisch wird da jetzt vorzeitig übernehmen. Das war sowieso der Trainer, der zur kommenden Saison dann in Balingen angefangen hätte. Das war jetzt auch eine Trainerentlassung, die jetzt sehr ähnelt der von Petkovic bei Frischauf Göppingen. Denkst du, dass das noch sinnvoll ist, jetzt überhaupt den Trainer zu entlassen? Kann Balingen überhaupt da nochmal unten rauskommen? Es sind zwar nur 4 Punkte zu Minden, zu dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, aber man hat irgendwie so den Eindruck, dass nach Jahren, wo Balingen es immer irgendwie geschafft hat, dann doch drin zu bleiben, jetzt wahrscheinlich ja dann doch das Maximum irgendwie erreicht ist.
Ja, das Interessante ist ja letztendlich, dass man vor der Saison viele Leute gesagt haben auch, das ist der beste Kader, den Balingen jemals hatte. Da ist dann natürlich zu hinterfragen, inwiefern hat man vielleicht in den letzten Jahren letztendlich ein paar von seinen Tugenden, sprich dieser berühmten Balinger Abwehrhärte, auf der Strecke gelassen, um dann in Sachen Spielkultur zuzulegen. Eine richtige Erklärung hat man eigentlich nicht dafür, wenn man sich die Namen ansieht, die da bei Balingen im Kader sind. Also es sind 4 Punkte. Balingen kann genauso gut mit einer Rückrunde Mannschaften wie Minden, wie ein BAC oder so noch abfangen. Das ist alles machbar.
Aber realistisch? Also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, die Namen in Balingen sind durchaus Spieler, ja, die vernünftiges Bundesliga-Niveau haben. Ich würde da mal Martin Strobel und Christoph Teuerkauf als erstes nennen, Spieler, die jahrelang in der Nationalmannschaft mit dabei waren. Denkst du, dass das noch internere Ursachen hat? Also Dinge, von denen wir jetzt nicht wirklich wissen, die wir nicht mitbekommen haben? Denn 8 Punkte nach 20 Spielen, das ist für die Mannschaft eigentlich dann doch zu wenig.
Ja, also es mag natürlich immer interne Gründe geben. Bei Balingen war es die letzten Jahre natürlich aber auch immer so. Rolf Brack hatte ja letztendlich 2 Mannschaften zur Verfügung. Die eine, mit der er 6-0 verteidigt hat, die andere, mit der er 5-1 verteidigt hat. So, und wenn ich eine Mannschaft letztendlich habe und ich habe, und es kommt dann zu den ersten Verletzungen, wie jetzt auch bei Wolfgang Strobel, die sind dann von der zweiten Hälfte nicht unbedingt irgendwie direkt aufzufangen. Das ist so ein bisschen vielleicht das Problem, was Balingen dann hatte, wenn man es irgendwie mal versucht sportlich zu analysieren, dass die Verletzungen, die man diese Saison dann hatte, vielleicht nicht zu kompensieren waren.
Was erwartest du jetzt von dem neuen Trainer, von Markus Gaugisch, der da von jetzt auf gleich dann einspringen muss und die Kohlen aus dem Feuer holen muss? Denkst du, dass er perspektivisch gesehen da ein Trainer ist, der in Balingen so viel Erfolg haben kann, wie das Rolf Brack gehabt hat?
Ja gut, also Markus Gaugisch ist natürlich in der Bundesliga als Spieler kein Unbekannter, steht auch so ein bisschen als ehemaliger Spieler von Brack in Vullingen vielleicht auch so ein bisschen in der gleichen Philosophie-Schiene. Neuhausen hat in der letzten Saison auch durch seine Offensive 3-2-1 gepunktet. Ich denke, dass er diese Abwehr durchaus auch mit dann beim HBW weiter ausbauen wird. Gerade mit den Spielern, die unter Brack sonst in der 5-1 gespielt haben. Und klar, also es bringt immer, ein Trainerwechsel bringt immer die eine oder andere Überraschung mit sich, und man hat ja jetzt fast über einen Monat Zeit, um sich gerade zu Beginn dann Überraschungen auszudenken.
Eben, da hat er jetzt genau 8 Wochen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, 6 Wochen ungefähr Zeit, bis dann die Bundesliga wieder losgeht. Das sollte dann reichen, um zumindest ja eine eventuelle neue Deckungsformation einzutrainieren. Jetzt könnte man meinen, dass man in Balingen mit dem Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt dann schon sehr, sehr zufrieden wäre, wo andere Vereine wie der HSV mit Platz 3 oder Platz 4 überhaupt nicht zufrieden wären. Dann möchte jetzt der Clubchef, ja, der gerne mal über die Bild-Zeitung, über die Morgenpost in Hamburg oder über sonstige Medien mal verlauten lässt, was denn demnächst so passiert, den Kader ausdünnen nach der dicken Pleite beim THW Kiel. Ist das typisch Andreas Rudolph, oder ist das einfach auch sinnvoll, dass man beim HSV endlich mal den Kader ausdünnt?
Naja, also der Kader ist ja mit 19 Spielern, die auf dem Papier stehen, nun mal relativ groß. Das heißt, es sitzen immer irgendwelche auf der Tribüne und kommen nicht zum Einsatz. Wer Sportler ist, der kann das nachvollziehen, der will irgendwie immer spielen und wenn man dann halt auf der Tribüne ist, dann ist da natürlich eine gewisse Unzufriedenheit vorprogrammiert und das ist gerade, denke ich mal, so ein hausgemachtes Problem, was man nicht haben muss. Klar, nächste Saison geht erstmal Dufniak weg. Die Spieler, die jetzt, wo jetzt die Verträge vorsorglich gekündigt wurden, das sind letztendlich auch schon Spieler, die ja auch ein gewisses Alter erreicht haben, wo man mit Sicherheit auch überlegt, ob man da noch verlängert oder nicht. Aber klar, also es gibt wenige Vereine, die sagen, wir haben mehr als 16 Spieler im Kader. Also weil im Moment kann man sowieso nur in der HBL 14 Spieler einsetzen, in der Champions League dürfen dann 16 mal drauf, aber ja, das da sind natürlich immer mindestens 3 draußen, manchmal sogar 5.
Ich will mal kurz die Namen nennen, ja, wenn wir hier schon davon sprechen, dass da Verträge gekündigt wurden. Das sind Stefan Schröder und Thorsten Jansen und der Co-Trainer Jens Häusler. Jetzt kann man aber ja nun nicht sagen, dass es an den beiden Außen liegt, dass es beim HSV dann doch nicht so immer läuft, wie man es gerne hätte. Was muss denn aus deiner Sicht beim HSV besser werden, damit die in der kommenden Saison dann vielleicht doch wieder um die Meisterschaft mitspielen? Da machen wir uns nichts vor. Kiel hat im Moment 4 Minuspunkte, Flensburg hat 6, der HSV mit 9, das wird ja nichts mehr mit dem Titel. Das ist einfach dann unrealistisch, wenn man das auch mal hochrechnet. Und wenn man sich anguckt, wie der HSV dann teilweise auftritt, manchmal mit grandiosen Leistungen und manchmal dann wieder völlig unterirdisch. Was muss da konkret besser werden? Welche Spieler siehst du dann noch, die den Verein eventuell verlassen könnten? Oder auf welchen Positionen muss der Verein mal was tun? Es gibt ja da zum Beispiel noch die Personalie Pascal Hens, der seit Jahren beim HSV spielt, der aber immer auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, der auch nicht immer die Leistung bringt. Ist das so ein Kandidat, der als nächster dann eventuell den Verein verlassen könnte?
Naja, also in der internationalen Gerüchteküche wird Lazkovic jetzt mit ausländischen Clubs in Verbindung gebracht. Das ist vielleicht irgendwo mal ein Spieler, wo man sich mit Sicherheit darüber Gedanken machen kann, ob der in der kommenden Saison noch dann in Hamburg spielen wird. Dufniak steht als Abgang fest. Wenig Probleme hat der HSV mit Sicherheit im Tor. Dann Markovic ist nicht eingeschlagen bis jetzt als Linkshänder. Das ist mit Sicherheit auch noch eine Personalie, die zur Debatte stehen kann.
Bist du denn ähnlich geschockt gewesen wie ich oder die meisten, die sich für Handball interessieren und meinen, ein bisschen Ahnung von der Geschichte zu haben, von der Einstellung der Hamburger beim THW Kiel?
Das ist manchmal so, manchmal hat man einfach einen sogenannten gebrauchten Tag, da funktioniert es halt nicht und das gibt's halt immer mal wieder, dass irgendeine Mannschaft auf einmal die Köpfe hängen lässt. Dass es natürlich in Kiel ist und dass es generell nicht vorkommen sollte, das steht auch außer Frage, aber das ist anderen Mannschaften auch schon passiert und gerade wenn man gegen ein Team wie den THW natürlich die Köpfe hängen lässt, dann ist man schnell mal bei 10 Toren oder so Differenz, das ist dann halt so und klar ist es überraschend, dass es in so einem Spitzenspiel, wo es eigentlich um alles geht, der Fall ist, aber manchmal ist es auch verständlich, wenn dann einfach wenn man irgendwo merkt, heute ist nichts drin, dass man auf einmal irgendwo resigniert und dann hat man halt ein volles Brett kassiert. Das ist zwar unschön, gerade für die Fans, gerade für die Vereinsverantwortlichen, aber das sind natürlich alles auch nur Menschen, die Sportler.
Ja, natürlich, das sind nur Menschen und wie wir es sehen, sind trotzdem die THW-Menschen irgendwie doch wieder die Roboter, ja, mit 36-4 Punkten. Alle haben gesagt, es wird schwer, sind trotzdem wieder Erster zum Jahresende. Jetzt wollen wir ein bisschen über das Handballjahr 2013 noch kurz philosophieren. Was hat dich denn da besonders beeindruckt? Welche Spieler oder welche Mannschaften würdest du da herausheben, wo du sagst, die haben wirklich Leistungen gebracht, vielleicht ein bisschen über ihrem Niveau und die es einfach nur bestätigt haben, wo du denkst, dass die Leistungen absolut herausragend gewesen sind?
Ja, also im Handball ist ja dieser Bezug auf das Jahr immer schwierig, weil wir ja auch natürlich mitten in der Hälfte des Jahres in vielen Mannschaften einen kompletten Personalwechsel oder einen großen Personalwechsel immer vollziehen. Deswegen meine positivste Überraschung oder so, wenn wir mal auf die Champions League blicken, war mit Sicherheit die Polen von Kielce, wo man nicht unbedingt damit rechnen konnte, dass sie ins Final vorkommen. Die Leistung des HSV natürlich in der Champions League, die dann aber in der Liga auch dann wieder teilweise zu wünschen übrig ließ. Ansonsten, die Leistung des Thüringer HC erst in der Liga und dann auch dieses Jahr in der Champions League mit Sicherheit auch sehr hervorzuheben. Die deutschen Nationalmannschaften bei der WM, sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen. Weniger erfreulich war dann die EM-Qualifikation der Männer. Und das waren so meine Highlights vom letzten Jahr.
Da kann ich mich im Prinzip nur anschließen. Welche Spieler sind das denn aus deiner Sicht, die das Handballjahr 2013 so geprägt haben? Ich denke, da müsste man vor allem, wenn man gerade das Champions League Final vorbetrachtet, sicherlich Domagoj Duvniak nennen. Das war jetzt nicht deine Wahl zum Welthandballer des Jahres, wie du mir letzte Woche verraten hast, sondern du hättest dich für Daniel Nassis entschieden. Aber ist das so ein Wochenende gewesen, wo so ein Spieler wie Domagoj Duvniak gezeigt hat, wie ein Spieler da auch die Massen so richtig begeistern kann? Es war also aus meiner Sicht zumindest die herausragende Leistung eines einzelnen Spielers dieses Jahr im Handball.
Ja, gerade beim Champions League Final Four, finde ich, ist es halt ein bisschen anders, weil da war es halt auch wirklich ein absolut starker Michael Kraus, der das im Finale letztendlich mitentschieden hat. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Also, und ein dummer Duvniak hat diese Saison auch seine beiden schwächsten Spiele gegen seinen künftigen Arbeitgeber erzielt. Das gehört natürlich auch zur Seite dazu, wenn man auf Duvniak schaut.
Wer weiß, wofür das noch gut ist, ja? Wir wollen aber da natürlich nichts Negatives vermuten. 2014, kleiner Ausblick nur ganz kurz, stehen zwei Großturniere natürlich wieder mal an. Bei den Männern jetzt die EM in Dänemark im Januar. Wird sicherlich eine ganz interessante Geschichte auch mal zu sehen, wenn man da nur als Handballfan zugucken kann und eben nicht als Deutschlandfan, so schade es auch ist. Dann nochmal eine Frauen-EM im Dezember in Ungarn und Kroatien. Ja, und zwei, wie ich finde, sehr interessante Titelrennen in der Bundesliga der Männer und der Frauen, wo sich jeweils zwei Teams darum streiten, wer dann am Ende ganz vorne stehen wird. Champions League auch sehr interessant. Fangen wir mal an mit der EM der Männer. Wer holt da das Ding?
Ja, gut, die endgültigen Kader stehen natürlich noch nicht fest. Dänemark ist im eigenen Land, denke ich mal, schon einigermaßen in der Favoritenrolle. Gerade wenn man auch sieht, dass bei Weltmeister Spanien dann Torhüter Arpad Sterbik fehlen wird. Das ist natürlich ein enormer Verlust für die Spanier. Ansonsten darf man gespannt sein, wie sich Frankreich und Kroatien präsentieren, die ja auch schon die letzten Turniere immer weit vorne waren. Und ich denke, dass es unter den Mannschaften wieder ausgespielt wird.
Dann gucken wir mal auf die Bundesliga der Männer, Kiel oder Flensburg?
Ich denke schon, dass es der THW letztendlich machen wird. Voraussetzung ist allerdings, dass sich gerade vom Stammrückraum Jicha, Wuhin und Palmason natürlich keiner langfristig verletzt.
Dahinter sieht es da nicht mehr ganz so gut aus, ne? Wobei jetzt Wael Jalouch in den letzten zwei, drei Spielen doch ein bisschen besser wieder gespielt hat. Titelrennen Bundesliga Frauen, Thüringer HC oder HC Leipzig?
Wenn der Modus so wäre wie im letzten Jahr, dann wäre es ein völlig offenes Ding, weil eine überragende Susan Müller kann natürlich auch den Thüringer HC in zwei Spielen im direkten Vergleich irgendwie in die Knie zwingen. Und dass der HC Leipzig Qualität mit Kutwatsch oder Fisser hat, die das auch an guten Tagen können, ist ja unbestritten. Der Thüringer HC hat für mich trotzdem noch, und da sind wir beim Modus von diesem Jahr, wo ja die besten sechs Mannschaften nach der Hin- und Rückrunde nochmal eine Meisterrunde spielen mit 10 Spieltagen, einfach das größte Potenzial und wird über die Kontinuität dann einfach am Ende den Titel holen.
Kommen wir zur Champions League bei den Männern. Ist mein absoluter Top-Favorit der FC Barcelona. Ich finde, die haben eine Mannschaft, das ist ja im Prinzip ein All-Star-Team, mehr oder weniger wie auf der Playstation oder in einem Handballmanager zusammengestellt. Was da an Leuten zusammenspielt, Karabatic, Lazarov, Rutenka. Also das ist eine unglaubliche Ansammlung an Superstars und die gehören auf jeder Position mit zu den besten Spielern der Welt. Wer schafft es denn da ins Final Four, würdest du sagen, jetzt mal abgesehen davon, wie dann hinterher vielleicht gelost wird, aber wer sind da so deine Favoriten, zumindest auf die Teilnahme an dem Turnier in Köln?
Ja, also ich würde mir mal West Brem als Mannschaft in Köln wünschen. Ansonsten wird es mit Sicherheit eine oder zwei deutsche Mannschaften schaffen. Da muss man natürlich dann auch abwarten, wer es sein wird. Grundsätzlich hat aber jede deutsche Mannschaft das Potenzial, da hinzukommen. Ansonsten tue ich mich ein bisschen schwer. Also Mannschaften wie Kif Kolding, Kopenhagen bzw. Kielce oder auch Paris Saint-Germain haben alle mit Sicherheit ein hohes Potenzial, haben aber irgendwo noch nicht diese Konstanz dieses Jahr. Die müssen dann wirklich auf Losglück und Tagesform hoffen.
Ich habe da jetzt aber keinen Widerspruch gehört, was den FC Barcelona angeht. Das finde ich schon mal sehr gut. Kommen wir zu den Frauen noch abschließend. Ja, da ist wahrscheinlich Gyor der absolute Top-Favorit, auch wenn die jetzt in der Hammergruppe sind. Da gibt es nochmal zwei Vierergruppen und da kommen dann die jeweils Ersten und Zweiten zum Final Four, was dann erstmalig ausgetragen wird bei den Frauen in Budapest. Das wird natürlich dann hoffentlich eine nette Veranstaltung für die Mannschaft aus Ungarn, für Gyor, den Titelverteidiger. Ist das die Mannschaft, die man da schlagen muss, wenn man den Titel holen will, oder?
Ich glaube auch, also dass Gyor einfach zurzeit das Beste zusammen hat. Das ist eine ähnliche Weltauswahl, wie das beim FC Barcelona der Fall ist. Alleine, wenn man sich anguckt, wie die Wahlen zur Welthandballerin aussehen, da stehen jetzt vier zur Auswahl, die aktuell noch bei Gyor unter Vertrag stehen. Von daher brauchen wir über die Qualität bei Gyor und die Favoritenrolle von Gyor, glaube ich, nicht reden. Dann wird es natürlich irgendwo spannend. Also in der Gruppe, in der Thüringer HC sich befindet, da ist, denke ich mal, Vardar Skopje, die sich vor der Saison enorm verstärkt haben, ein bisschen in der Favoritenrolle. Wer den zweiten Platz dann dahinter erreicht, das ist, denke ich mal, völlig offen. Da kann natürlich der Thüringer HC, muss dann schauen, wie er den Ausfall von Kerstin Wohlwold kompensiert. Aber der FC Midtjylland und IK Sävehof sind alles beides keine Gegner, vor denen man sich normalerweise verstecken müsste. Und klar, in der anderen Gruppe mit Gyor, da würde ich sagen, die Außenseiterrolle geht an Krim Ljubljana in der Gruppe. Und um den zweiten Platz werden sich Lavik und Budućnost Podgorica dann streiten.
Gut, das verspricht ja dann jede Menge Spannung für das neue Handballjahr. Christian, ich danke dir auch für die letzten Wochen, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche allen Zuhörern einen guten Rutsch. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder hier bei Kreisab auf Sportradio 360.